Da haben wir uns ja ein Thema gestellt. Die letzte Generation, was kommt danach? Der Untertitel war mir tatsächlich wichtig. Die Gruppe der sogenannten Klimaaktivisten will politische Veränderungen auslösen. Das haben wir ja gerade schon gehört. Das muss meiner Meinung nach auch geschehen. Aber es ist meiner Meinung nach längst noch nicht alles. Neulich habe ich mich mit meiner Frau mal wieder mit dem Ausräumen meines Elternhauses beschäftigt. Da habe ich ein Buch gefunden. Das hatte ich damals am Ende meiner Ausbildung als Prämie für meine Prüfungsergebnisse zum Chemielaboranten bekommen. Umweltschutz für jedermann. Habe ich mir selbst gewünscht damals. Ich habe mich etwas erschrocken, dass dieses Buch bei meinen Eltern zu Hause lag. Fast 30 Jahre. Was macht es denn da? Könnte es sein, dass wir dieses Thema für uns persönlich tatsächlich so weit weggepackt haben, dass es irgendwo liegt, aber wir uns damit eigentlich dann doch nicht beschäftigen? Natürlich habe ich manches davon in meinem Leben auch umgesetzt. Aber ich habe lieber nicht nachgeguckt, was eigentlich. So ist dieses Thema für mich etwas, das natürlich irgendwie politisch eine Dimension hat, aber auch eine sehr persönliche. Unser Leben als Mensch, das versuche ich ja auch gerne jungen Menschen weiterzubringen, auch zum Beispiel in meiner Fußballmannschaft. Und gerade auch als Christ, unser Leben als Christ hat für mich zwingend damit zu tun, den Einfluss, den wir auf andere Menschen und auf unseren Lebensraum haben, wirklich ins Auge zu fassen und zu gestalten. Das heißt nicht, dass man die Mittel, mit denen die Organisation, die letzte Generation vorgeht, gut finden muss. Gut finde ich daran allerdings, dass Menschen nicht nur zugucken, wie sich Missstände halten in unserer Gesellschaft. Das finde ich gut. So nach dem Motto, wir können ja sowieso nichts ändern. Oft genug begegnet mir das irgendwo. Wir müssen etwas ändern. Das dürfte inzwischen ja vielen klar geworden sein. Protest bedeutet dann auch immer, dass man Widerstand hervorruft, wenn man protestiert. Denn man muss unbequem werden, um auf etwas hinzuweisen. Anfragen kann man natürlich an die Proteste haben und an die Aktionen, wenn dadurch wiederum auch Menschen geschädigt werden. Oder eben einfach Gesetze außer Kraft gesetzt werden, die sonst für unser Leben äußerst wichtig sind. Deshalb habe ich auch Verständnis für Menschen, die große Probleme mit diesen Protestaktionen haben. Einmal im Jahr legt die Philipps-Universität in Marburg ein Unwort fest. Ich weiß nicht, ob das welche schon mal verfolgt haben, was da so gewählt wird. Das sind so Ausdrücke, die sich im Sprachgebrauch etabliert haben, aber als gedankenlos und unproblematisch eingestuft werden, weil sie, wenn man sie gebraucht, auch schon wieder Schaden hervorrufen. Im Jahr 2022 war es das Wort Klimaterroristen. Es wird eine Gleichsetzung vorgenommen und drückt für mich auch den Zwiespalt aus, der in unserer Gesellschaft mit diesem Thema besteht. Da setzen sich Leute fürs Klima ein, aber die Aktionen rufen Protest hervor, weil sie als übertrieben gewertet werden, als unangemessen. Allerdings dämmert mir ein bisschen, und das gehört zu der persönlichen Dimension dieses Themas für mich, dämmert mir ein bisschen, dass der Widerstand nicht nur sachlich begründet ist. Ich habe neulich den Film Freedom Writers mir angeguckt. Eine Lehrerin kommt in den USA an eine Schule in einem sozialen Brennpunkt. Man merkt sofort, was dort los ist. Ein Unterrichten ist fast nicht möglich. Die Jugendlichen wurden von ihren Lehrern und von der Gesellschaft längst aufgegeben. ihre Lebensgeschichten, und da kriegt man etwas Einblick, sind so gravierend negativ, dass ihnen das normale Leben, wie wir es kennen, nahezu nicht möglich ist. Diese Lehrerin schafft es, sich für die Jugendlichen zu interessieren, schafft es im Laufe der Geschehnisse, und das beruht, das ist nicht komplett an einer wahren Begebenheit orientiert, sodass alles, was in dem Film vorkommt, wahr sei, aber es beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Lehrerin beschäftigt sich mit den Jugendlichen und kommt an ihre Herzen heran und schafft es irgendwann tatsächlich, ihnen auch Lehrinhalte zu vermitteln, was natürlich das Lehrerkollegium gar nicht wahrhaben will und auch ablehnt und die Methoden und wie auch immer. Es ist also tatsächlich spannend, finde ich, fast ein bisschen romantisch schön schon, aber es gibt da noch andere Seiten in dem Film, denn eines Tages kommt die Lehrerin nach Hause zu ihrem Mann, der auf gepackten Koffern sitzt und sie darüber unterrichtet, dass er sich jetzt von ihr trennt. Als Zuschauer bin ich sofort bei den Gedanken, ja Mensch, die hat sich so investiert. Die hat also Lehrzeit, also Berufszeit und Freizeit eingesetzt für diese Schüler. Um ihnen Unterrichtsmaterialien zu kaufen, ist sie noch arbeiten gegangen als Kellnerin und so, weil die Schule das nicht bezahlen wollte. Denn gibt man denen Bücher in die Hand, sind die sofort kaputt angeblich. Und man denkt, ja, die hatte keine Zeit mehr für ihren Mann, die hat sich seinen Anliegen nicht mehr gewidmet und so. Das gibt er aber nicht als Begründung an, warum er sich jetzt trennt. Sie fragt ihn ausdrücklich danach. Und man spürt auch, sie wäre auch bereit, dafür etwas zu ändern, aber das ist gar nicht sein Thema. Nein, ich muss das jetzt wörtlich zitieren. Er begründet seinen Auszug damit, sie setzt sich also für die Jugendlichen ein, ich möchte einfach mein scheißbequemes Leben führen, ohne schlechtes Gewissen. Ihr Einsatz für die jungen Menschen ruft bei ihm ein schlechtes Gewissen hervor, und das hält er nicht mehr aus. Könnte es sein, dass manche Abwehr der Anliegen der Klimaaktivisten auch darin ihre Ursache hat, dass sie so gerne einfach so weiterleben würden wie bisher? Die ZDF-Heute-Show hat einige amüsante Sätze dazu in Umlauf gebracht. Ich möchte mal zwei nennen. Man hat eine Umfrage gemacht. Die Mehrheit der Deutschen fürchtet einen Gasmangel im Winter. Aber keine Sorge, bald gibt es einen Wintermangel. Mit Humor lässt sich ja manches besser ertragen, finde ich. Oder der Einzelhandel warnt vor dunklen Innenstädten, wenn Schaufenster bald nachts nicht mehr beleuchtet werden dürfen. Naja, dann sehen wir endlich die Sachen nicht mehr, die wir uns ja sowieso nicht mehr leisten können. Mit ein bisschen Schmunzeln, finde ich, kann man manches ertragen und schaut vielleicht mal wieder ein bisschen lockerer drauf und lässt es sich auch gefallen, was man da sieht. Denn dass wir mit unserer Welt schon lange schlecht umgehen und damit auch an dem eigenen Ast sägen, das ist mir, siehe die Wahl des Buches damals, vor 30 Jahren, ja schon als junger Mensch klar gewesen. Als ich noch nicht ein alter Sack war, wie es jetzt hier eben schon zitiert wurde. Ich gestehe an dieser Stelle, und ich hoffe, das hat man nicht erwartet, dass ich nicht in der Lage bin, hier einen naturwissenschaftlich so fundierten Vortrag zu halten, dass wir etwa hinterher uns über alle Einzelheiten klar sind und wissen, was zu tun ist. Ich hoffe, das hat niemand erwartet. Wenn, dann muss ich jetzt die Enttäuschung hier, der Enttäuschung freien Lauf lassen. Selbst als naturwissenschaftlich ehemals beruflich unterwegs befindlicher Mensch kann ich das nicht. Ich bezweifle auch, dass es überhaupt jemand kann. Aber wir können mit unserer Welt nicht einfach umgehen, wie unser Schnabel gewachsen ist. Das wird bei wenigem Nachdenken, finde ich, klar. Da treffen sich zwei Planeten. Sagt der eine, du siehst ja gar nicht gut aus. Ah, sagt der andere, ich habe Homo sapiens. Das kenne ich, das geht vorbei. Ja, wir werden durch die Klimaaktivisten darauf hingewiesen, dass sich unser Problem in Luft auflösen könnte, weil es uns irgendwann nicht mehr gibt. wie uns Manfred Milf schon so toll eingeführt hat, man könnte jetzt ja denken, naja, ich werde es ja nicht mehr erleben. So lange halte ich nicht mehr durch. Aber so nah dürfen wir ja mindestens unseren Kindern schon mal sein, dass man sich damit noch beschäftigt. Wir müssen darauf achten, dass wir mit dem uns geschenkten Lebensraum gut umgehen. Darin gebe ich den Aktivisten wirklich recht. Denn, wie der Komiker Arno Backhaus mal formuliert hat, Leben ist wie Zeichnen, nur ohne Radiergummi. Man kann das, was man gemacht hat, nicht einfach wieder wegradieren. Es hat Folgen. Unser Thema, was kommt danach, die letzte Generation, was kommt danach, stellt ja auch die Frage, was kommt eigentlich nach den jetzt laufenden Prozessaktionen? Wie will man eigentlich noch protestieren, wenn die Politik, ich sage ja, und auch wir persönlich, nicht einschwenken? Was kommt denn dann? Ich mag es mir nicht so richtig vorstellen. Denn Verzweiflung hat noch zu manchem Unguten geführt. Und mit Verzweiflung kommt es mir vor, wirbt die Organisation tatsächlich in gewisser Weise. Sie stellt uns ganz düster dar, wie es werden wird. Das müssen wir auch sehen. Die Frage ist nur, bleiben wir dabei stehen? Was kommt nach dem Protest? Welche Maßnahmen werden noch ergriffen? Was können wir überhaupt tun? Ich habe neulich beim Wort zum Sonntag eine kleine Geschichte zitiert, die finde ich in diesem Zusammenhang einfach klasse und die passt zur Krankheit Homo sapiens. Der kleine Peter spielt so laut in seinem Zimmer herum, dass der Vater sein Buch gar nicht lesen kann. Alle Versuche für Ruhe zu sorgen schlagen fehl. Dann trennt der Vater eine Seite aus einer Weltkarte heraus, reißt sie in kleine Stücke, gibt sie seinem Jungen und sagt, setz das mal wieder zusammen. Nun wird er ja wohl Zeit zum Lesen haben, denkt er, und widmet sich wieder seiner Lektüre. Aber nach kurzer Zeit steht Peter mit der tadellos zusammengesetzten Weltkarte vor ihm. Der Vater, wie hast du das denn so schnell geschafft? Peter, oh, das war ganz einfach. Auf der anderen Seite ist das Bild eines Menschen. Guck mal, ich habe den Menschen wieder zusammengesetzt und schon war die Welt auch wieder in Ordnung. Das gibt uns einen wertvollen Hinweis, finde ich, wo wir ansetzen müssen. Deshalb war ich schon vorhin bei dem persönlichen Bereich. Nun hat sich ja die Gruppe der letzten Generation dieses Eigentor, was eben schon angeführt wurde, geschossen mit den beiden Aktivisten, die nach Thailand geflogen sind. Schärfste Vorwürfe und Häme wurden verbreitet und ich muss sagen, manchmal disqualifiziert man sich schon mit der Art und Weise, wie man Kritik übt, finde ich. Aber an die eigene Nase fassen müssen sich die Aktivisten schon. Und da formulierte der Spiegeljournalist Ronald Lellis neulich, wer ohne Klimasünde ist, der werfe den ersten Stein. Wer ohne Klimasünde ist, der werfe den ersten Stein. Das kommt aus einer Begebenheit, die wir im Neuen Testament lesen können. Da geht es zwar um ein ganz anderes Thema, aber es geht darum, wie wir unser Leben gestalten. Dort geht es darum, dass eine Frau dabei ertappt wird, wie sie die Ehe bricht, mit einem Mann, einem fremden Mann geschlafen hat, oder jedenfalls einem Mann, der nicht ihr Mann ist, und dann kommt die Moralpolizei und holt sie und stellt sie vor Jesus und die wollen eigentlich gar nichts Gutes. Ja, Gott hatte im Alten Testament deutlich gesagt, wie hoch er die Ehe schätzt und wie furchtbar es ist, wenn wir sie kaputt machen. Eigentlich hätten jetzt da Mann und Frau stehen müssen, aber man wählt sich ja so aus, wie man kritisiert und was man so macht. Nun steht nur die Frau da. Und nun erwarten die Führer des jüdischen Volkes von Jesus eine Stellungnahme. Nicht etwa, weil es sie wirklich interessiert hätte, was jetzt mit dieser Frau eigentlich geschehen soll, sondern weil sie ihn reinlegen wollten. Er konnte jetzt eigentlich nur noch daneben liegen. würde er nämlich sagen, man soll diese Frau so, wie es also angemessen, wie es von Gott gesagt wurde, dass sie gesteinigt wird, dabei stirbt man, bestraft werden, dann hätte er das Volk verloren, das Vertrauen des Volkes. Sagt er, man solle sie nicht bestrafen, dann hätte er jegliche religiöse Autorität verloren, weil er einfach Gott widerspricht. Tja, aus dieser Nummer kommt man ja eigentlich gar nicht raus. Jesus schreibt auf die Erde bei dieser Gelegenheit. Er kritzelt was in den Sand. Wer einmal im Buch Jeremia gelesen hat, aufmerksam, der entdeckt dort, dass ein Satz dort steht. Ich meine, Jeremia 17 ist es: Die, die sich von Gott abgewendet haben, müssen in den Sand geschrieben werden. Es könnte also sein, es liegt sogar sehr nahe, dass Jesus Namen in den Sand schreibt. Und zwar nicht nur den Namen dieser Frau, sondern auch derer, die da umherstehen. Wird uns aber interessanterweise nicht berichtet. Sie dringen nun auf Jesus ein. Er soll doch jetzt endlich mal eine Antwort geben. Ne? Wahrscheinlich will er nur auf Zeit spielen und so. Kenne ich ja als Fußballer. Und dann spricht er tatsächlich. Und sagt, das sagt er noch nicht. Na, ihr habt euch ja alle versammelt und wollt am liebsten jetzt die Steine aufheben. Sagt er, wer unter euch ohne Sünde ist, also ohne eine Äußerung in eurem Leben, die Gott das Misstrauen ausspricht, der werfe jetzt den ersten Stein. Es wird an diesem Tag kein Stein fliegen. Die Ältesten gehen zuerst weg. Die Weisheit des Alters, obwohl man ja davon ausgehen könnte, dass die Gehirnzellen nicht mehr so schnell funktionieren wie bei den Jungen, aber die Weisheit des Alters weiß, dass das bei mir nicht so ist. Dass ich etwa Gott gegenüber immer vertraut hätte. Oder dass ich Gott immer vertraut hätte. Und dann gehen sie weg. Und niemand verurteilt diese Frau. Und der Einzige, von dem wir in der Bibel lesen, dass er je als Mensch ohne Sünde, also ohne Misstrauen gegen Gott war, der Einzige, der jetzt einen Stein werfen könnte und gleich die nächsten noch hinterher, der Einzige wirft von sich aus keinen, sondern fragt die Frau, sag mal, will dich jetzt gar keiner mehr hier verurteilen? Nee, sagt sie, niemand. Dann verurteile ich dich auch nicht. Boah. Er sagt aber noch etwas. Und das ist für mich ganz entscheidend geworden, weil ich glaube, dass es in unserem Leben, also erstens gibt es Dinge, die wir wirklich hätten anders machen können. Und es ist äußerst gesund, mal richtig bestürzt darüber zu sein, wie ich so als Mensch ticke. Ich habe das gestern wieder beim Fußball erlebt. Wir haben ein ganz spannendes, jedenfalls eine Zeit lang Spiel gehabt, ein ganz intensives. Wir wussten vorher schon, dass die Gegner relativ wenig Wert auf die Regeln, die beim Fußball gelten, legen. So war das auch. Es wurde tatsächlich mitunter nach allem getreten, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und irgendwann in der zweiten Halbzeit habe ich als Trainer auch angefangen, mich darüber aufzuregen. Aber man verbessert die Sache nicht, man verschlimmert sie nur. Wir finden in unser aller Leben Dinge, wo wir vielleicht irgendwie was Gutes wollen sogar. Ich wollte meine Spieler beschützen, aber was Schlechtes machen. Wir finden Dinge, die wir sofort lassen könnten. Ich hätte einfach den Mund halten können. Das nehme ich mir natürlich fürs nächste Mal wieder vor. Hat mitunter auch schon geklappt, mitunter eben auch nicht. Man kann Dinge ganz einfach ändern. Manchmal. Aber manchmal auch nicht. Denn das kommt aus dem Herzen bei uns. Und das hängt mit allem zusammen, was uns in unserem Leben sonst noch so bewegt. Und manche Zusammenhänge in unserem Leben, und ich glaube, dass der mit dem Klima durchaus viel damit zu tun hat, manche Zusammenhänge kriegen wir vielleicht gar nicht mehr heraus, die so bestehen. Ich habe mich zum Beispiel, als ich vor 30 Jahren anfing, an Jesus Christus zu glauben, tatsächlich als eine der ersten Fragen gefragt, kannst du es jetzt überhaupt noch verantworten, Auto zu fahren? Denn du schädigst damit die Welt, die Gott uns geschenkt hat. Wie geht man denn da mit einem Geschenk um? Die Frage lässt mich bis heute nicht los. Sie hat aber nur dazu geführt, dass ich möglichst auf kurze Strecken verzichte und auf manche Strecken und so weiter. Sie hat nicht dazu geführt, dass ich durchgreifend was anderes machen würde als Autofahren. Ich habe da lauter Begründungen für. Ich brauche nicht nur dienstlich ein Auto, man könnte auch einen anderen Beruf ausüben. Man trifft sonst keine Leute. Ja, dann muss man sich beschränken. Und so weiter und so fort. Aber kommt man aus einem Leben mit Menschen da wirklich raus? Manche Fragen sind nicht so einfach und es gibt noch viel kompliziertere, glaube ich. Komplexere, muss man eigentlich sagen. Kompliziert wäre nur eine Frage des Denkens. Komplexe, die man gar nicht einfach lösen kann. Und wie wohltuend ist es, dass selbst bei einer Sache, wo man sagen würde, diese Frau hätte das doch jetzt lassen können, das heißt ja nicht, dass ihre Ehe besser gewesen wäre, aber dass Jesus sagt, ich verdamme dich auch nicht. Dass Jesus sie freispricht und sagt, du darfst jetzt nochmal neu anfangen. Ich trage dir deine Schuld nicht nach, die du auf dich geladen hast, weil du das Leben deines Mannes, deiner Familie und so weiter, dein eigenes damit und vielleicht noch anderer Menschen damit kaputt gemacht hast, beeinträchtigt hast. Ich trage es dir nicht nach. Im Gegenteil, das wird an anderen Stellen dabei ist deutlich, Gott vergibt uns unsere Schuld. Wie wohltuend ist das? Man stellte sich vor, dass das auch gelten könnte dafür, wie wir mit dieser Welt umgegangen sind. Denn es ist unübersehbar, dass wir alle daran Schaden verursachen. Man stellte sich vor, am Ende würde Gott sagen, ja, so ist es, aber ich vergebe dir. Ich glaube das. Und jetzt kommen Menschen, die noch nicht begriffen haben, wie Gott uns liebt, auf die Idee zu sagen, naja, dann können wir ja weitermachen wie bisher. Das ist ja schön. Und da ist dieser entscheidende Satz, den Jesus dieser Frau sagt, für mich der wichtigste Hinweis. Er sagt, und nun geh hin, nachdem er sie freigesprochen hat, nun geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Also lebe jetzt im Vertrauen auf Gott. Lebe das, was gut ist. Ich hätte diese Frau gerne nach 5 Jahren wieder getroffen und hätte gefragt, na, wie ist dir das denn gelungen? Warum will ich das denn eigentlich so gerne wissen? Ich will wissen, ob sie es geschafft hat. Wir messen jetzt so gerne. Es lohnt sich nur, wenn es dann auch gelingt. Aber wir vergessen an dieser Stelle wieder, dass Liebe gar nichts damit zu tun hat, ob man etwas schafft oder nicht. Da geht es um die Bewegung. Da geht es darum, dass es mir wehtut, wenn es mir nicht gelingt. Und dann dürfen wir zu Gott immer wieder kommen. Das heißt also, für unsere Umwelt, für die Welt, in der wir leben, es ist ja nicht nur eine Umwelt, es ist ja, wie jemand mal sagte, eine Mitwelt, gilt es, jawohl, du musst daran nicht zugrunde gehen, dass du sie schon so weit zugrunde gerichtet hast. Ich sage ja immer wieder gerne, Gott hat diese Welt so gut gemacht, dass wir Menschen sie trotz all unserer Bemühungen, jahrtausendenlangen Bemühungen, noch nicht kaputt gekriegt haben. Sie ist immer noch sehr schön, finde ich. Das ist ja Wahnsinn. Aber wir haben eine ganze Menge zerstört. Und Gott sagt, ja, und du darfst trotzdem leben. Mit meiner Liebe im Rücken. Aber nun tu nicht so, als ob du nichts ändern kannst. Sondern Jesus hat eingeladen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ändert euer Denken und glaubt daran, wie Gott euch liebt, wie er euch rettet. Und da ist diese Ausrichtung. Die letzte Generation fordert eine Instanz über sich, die ihnen verbietet, das zu tun, von dem sie selbst längst wissen, dass es schlecht ist. Und es anderen auch sagen. Diese Instanz gibt es längst, wie Manfred Mees uns mitgenommen hat. Gott hat uns längst gesagt, wie unser Leben gelingt. Nur die Menschheitsgeschichte hat bisher hervorgebracht, dass wir uns so ungern daran halten. Das liegt daran, dass wir Gott nicht zutrauen, dass er weiß, was für uns gut ist. Wir wollen es so gerne lieber nach unserem eigenen Gutdünken entscheiden. Und dazu lädt Jesus uns ein. Finde ins Vertrauen auf Gott. Entschließe dich, nicht mehr unabhängig von ihm dich zu bewegen. Denn so zerstören wir Menschen diese Welt, als wären wir niemandem Verantwortung schuldig dafür. Sondern beziehe Gott jetzt in dein Denken und Handeln ein. Überlass ihm doch mal das Sagen. Und gestalte mit seiner Liebe im Rücken, weil er uns alle so liebt, dein Leben so, auch in dieser Welt, in der morgen noch welche leben wollen, die Gott liebt. Dann kannst du sie doch nicht einfach kaputt machen. Sondern frag dich doch mal, was ihnen helfen würde, auch morgen ihr Leben in dieser Welt zu gestalten. Und das ist etwas zum Beispiel, was mich, ich weiß, warum man es macht und vielleicht, wahrscheinlich geht es nicht anders, aber was mich stört am Auftreten der letzten Generation, es wird wirklich schwarz gemalt. Und wie gesagt, man muss es wahrscheinlich auch mal. Nur hat es dem Raucher schon mal geholfen, dass man ihm ein Raucherbein aus dem Kühlschrank holt? Der raucht doch trotzdem weiter. Wir Menschen sind doch so. Die Frage ist, wo ist eigentlich die Perspektive? Da fehlt mir die Hoffnung. Und deshalb lautet unser Thema, die letzte Generation, was kommt danach? Auch auf dem Aspekt, was kommt eigentlich, wenn wir diese Welt nicht mehr retten können? Ihr Lieben, und ich habe vorher ausgeführt, dass das nicht heißt, dass wir nichts mehr dafür tun. Ich glaube, wir werden diese Welt nicht retten. Ich lese in der Bibel davon, dass Gott eine neue Welt schaffen wird. Diese Schöpfung stöhnt und seufzt mit uns Menschen unter der Vergänglichkeit, die wir in diese Welt gebracht haben, wir Menschen. Aber Gott wird uns erlösen. Er wird eine neue Welt schaffen und wird alle mitnehmen, die sagen, da will ich im Vertrauen auf Gott leben. Das wird in diesem Leben gelernt. Und dazu sind wir eingeladen. Und wenn man weiß, dass es am Ende gut wird, dann kann man doch viel befreiter hier schon sich darum bemühen, aus Liebe zu Gott und Menschen das Leben zu gestalten, auch den Umgang mit unserer Welt zu gestalten. Dann ist nichts unwichtig, aber es ist auch kein Fehler so gravierend schlimm, dass man jetzt aufgeben müsste. Du darfst zu Gott kommen. Mit allem, was dich bewegt und auch mit deiner Schuld. Er nimmt dich ernst. Er hat dir Verantwortung gegeben. Gott setzt den Menschen wieder zusammen, damit auch die Welt in Ordnung kommt. Er hat durch seinen Sohn Jesus Christus unsere Schuld aus der Welt geschafft, als er am Kreuz starb. Damit sind aber nicht alle Probleme weg und die Fragen nicht unbedingt einfacher, die wir zu beantworten haben. Aber wir können sie mit ihm an unserer Seite jetzt anders betrachten und Lösungen finden, wo es sie gibt und aushalten, wo wir keine finden. Gott hat uns nicht nur für diese Welt geschaffen und diese Welt auch nicht für die Ewigkeit. Aber wir sollen in Ewigkeit bei ihm sein. Diese Hoffnung gibt Antrieb und Kraft, auch mit dieser Welt, die er uns geschenkt hat, angemessen umzugehen. Amen.